Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wir stellen Ihnen die frisch gekürte Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller vor, und zwar mit Bordmitteln und Bordmenschen von DRS2. Die Bordmittel sind unser Archiv, in dem sich zahlreiche Aufnahmen von Herta Müller befinden. Wir präsentieren Ihnen Ausschnitte daraus. Die Bordmenschen, das sind meine Kollegin Franziska Hirsbrunner und meine beiden Kollegen Hans-Ulrich Probst und Heini Vogler. Herzlich willkommen alle drei. Heini Vogler hat Herta Müller früh, kurz nach ihrer Übersiedlung in die Bundesrepublik 1989 getroffen. Franziska Hirsbrunner war in so einer Mittelphase bei ihr im Jahre 2000. Und Hans-Ulrich Probst hat das allerletzte Buch vor wenigen Wochen besprochen und sie ebenfalls getroffen. Ich bitte Sie alle drei um einen Kurzkommentar zu dieser Preisverleihung. Franziska Hirsbrunner, was war Ihre erste Reaktion?
Ja, das klingt doof, denn den Nobelpreis gibt's ja nicht meinetwegen, aber für mich war es eine Riesengenugtuung, dass der Preis an eine Autorin geht, die wie ein Kind, finde ich, auch mit dieser Verletzlichkeit eines Kindes und dieser Ungekünsteltheit eines Kindes sagt, was es bedeutet, Menschen Terror und Gewalt auszurichten und was Terror und Gewalt in Menschen anrichten, und zwar gegen alle jene, die immer sagen, na ja, jetzt lass mal gut sein oder jetzt lassen wir die Vergangenheit doch ruhen. Und ich finde ein Stück weit auch stellvertretend für alle diese Autorinnen und Autoren auf der ganzen Welt, die das getan haben, die das immer noch tun und die das vermutlich in Zukunft tun werden. Es ist eine Tätigkeit, die sehr viel Kraft braucht. Und das so zu tun, wie es Herta Müller tut, nämlich in einer so hochartifiziellen Art und Weise dann trotzdem, das finde ich schon eine tolle Sache. Und deshalb freut es mich wahnsinnig.
Heini Vogler, Ihre Stellung?
Mich freut es, dass eine Autorin ausgezeichnet worden ist, wo die Einheit von Politik, Gesellschaft und Kunst nochmals in einer wunderbar artistischen Art eben vorgeführt werden, wo das nicht trennbar ist, wo das zusammengehört. Ich nehme gerne auf, was Franziska Hirsbrunner gesagt hat. Die Autorin schreibt eigentlich gegen das Vergessen. Sie sagt einmal in letzter Zeit, die Ostdeutschen wollen nichts mehr hören und die Westdeutschen interessiert es nicht, was ich sage. Also dagegen schreibt sie auch an. Die Vergangenheit, das kann nicht einfach der Gleichgültigkeit anheimgestellt werden. Und das ist ein Preis, der nochmals ein deutliches Signal setzt, dass das weitergehen muss.
Hans-Ulrich Probst?
Was kann ich noch sagen? Ich stimme meinen beiden Vorrednerinnen voll zu. Ich war sehr positiv überrascht, hätte noch vor 2-3 Monaten nicht mit einer solchen Preisentscheidung gerechnet, muss aber auch beifügen, dass eben dieses letzte Buch Atemschaukel wirklich eine atemberaubende Darstellung dieser Lager, also dieser universellen Erfahrung. Es geht zwar um ein konkretes Lager nach dem Zweiten Weltkrieg, aber es ist eine universelle Erfahrung, die heute immer noch viele Menschen erleiden. Und wie sie das gestaltet hat, nach Primo Levi, nach Imre Kertész und so vielen, nochmals in einer ganz eigenen Sprache, eben mit Literatur, das ist großartig. Und dafür ist auch der Literaturnobelpreis da.
Vielen Dank. Wir gehen jetzt, ich möchte anknüpfen an das, was Heini Vogler gesagt hat, dieses Verhältnis von Politik, Gesellschaft auf der einen Seite und Kunst und das Thema Erinnern und Vergessen. Das war ein großes Thema, als Sie Herta Müller getroffen haben, 1989. Wie haben Sie diese Frau erlebt?
Sie war freundlich, aber etwas zurückhaltend, während ihr Mann, Richard Wagner, der war etwas offener, etwas leutseliger. Sie waren beide zusammen, wir haben zusammen in einem Restaurant gegessen abends und haben über Gott und die Welt gesprochen. Interessant war die Arbeitsteilung zwischen den beiden. Herta Müller war damals schon zuständig fürs Poetische, während Richard Wagner mir damals vorkam wie der große Politanalytiker, der um die großen Zusammenhänge weiß. Und sie hat mit ihren expressiven Sätzen auf ihre Art ganz bescheiden eigentlich geglänzt.
Wir hören jetzt einen kurzen Ausschnitt aus einem Gespräch mit Herta Müller, und da geht es um dieses Verhältnis zu Rumänien, das ja immer wieder thematisiert wird, wenn von ihr die Rede ist, und auch um die Gründe fürs Weggehen.
Ich glaube, von dem Land bin ich längst weggekommen. Aber ich bin nicht weggekommen von dem Thema der geplanten Zerstörung von Menschen, von Individuen in der Diktatur. Mhm. Und was das für Folgen hat und wie lange und an welch unerwarteten Orten das überall aufblitzt. Und ich bin ja aus Rumänien, ja, freiwillig gegangen, aber was heißt das? Ich bin freiwillig gegangen, nachdem ich mit den Todesdrohungen und den Schikanen und mit dem täglichen herumgerissen werden nicht mehr leben konnte oder und auch nicht mehr leben wollte. Insofern war es eine Freiwilligkeit, um nicht verrückt zu werden. Ich war nahe an der Grenze, den Verstand zu verlieren.
Soweit Hertha Müller zu Ihrem Verhältnis und den Gründen wegzugehen aus Rumänien. Haben Sie, als Sie sie getroffen hatten, das Gefühl, dass sie angekommen ist und sich aufgehoben gefühlt hat in diesem Westen?
Nein, es war tatsächlich auch eine Verstörung zu spüren. Sie war ganz unsicher. Die waren eben angekommen erst und haben diese ganze westdeutsche Konsumgesellschaft da ertragen müssen. Richard Müller sprach immer von Aldi und so weiter, diesen ganzen Schrott und so weiter, der sie da erdrückt hat. Wenn sie davon spricht, nicht verrückt zu werden, diese Verstörung, die sah man ihr schon an. Und das ist heute noch so, wenn man dieser Frau begegnet. Dieses Gesicht, das vergisst keiner, der mit ihr gesprochen hat. Das ist dort eingeschrieben, tatsächlich. Und ich glaube ihr, dass wenn sie sagt, ich hatte Angst, verrückt zu werden, dass sie das bannen musste und das in ihren Texten eben gemacht hat und bisher erfolgreich. Andere konnten das nicht. Zum Beispiel Rolf Bossert, einer ihrer Freunde, hat sich umgebracht, gleich nachdem er ausgewandert ist und auch in Berlin war.
Das Schreiben war ihre Rettung, ja. Vermutlich.
Ja. Ja, und ich denke sogar nur teilweise, weil ich kann auch eine kleine Anekdote erzählen. Nach unserem Gespräch sind wir noch in die Kantine gegangen und haben Kuchen gegessen, einen Fruchtkuchen. Und dann hat sich die Hertha Müller überlegt, ob sie den mit dem Löffel essen soll oder mit Messer und Gabel. Und dann war wie ein Filmriss und ihr Gesicht hat sich völlig verändert und sie hat gesagt, damals in der Kantine an der Universität, wir haben unser Essen mit Löffeln essen müssen. Was ist das für mit Blechlöffeln? Was ist das für ein Regime, das Angst hat vor den Messern und Gabeln der Studenten? Ja. Und andere Geschichten auch, also in einem ihrer Bücher, eins heißt, heute wäre ich mir lieber nicht begegnet, erzählt sie davon, wie eine junge Frau täglich zu Verhören bei der Securitate muss und ihren Mantel aber immer anbehält. Also sie zieht nie was aus, sondern sie sitzt da immer im Mantel und dann geht sie nach Hause und findet in der Manteltasche einen abgeschnittenen Finger. Das ist nicht erfunden.
Der abgeschnittene Finger, der Blechlöffel. Sie hat immer etwas ganz Konkretes. Es sind immer ganz konkrete Dinge, konkrete Sachen und auch konkrete Menschen. Ich möchte das verbinden, diese Beobachtung, mit der Frage, ist er angekommen, was hat sie für ein Verhältnis zu Rumänien oder zu Verhältnis zum Westen? Da gibt es eine Stelle ebenfalls aus dem Gespräch mit Heini Vogler, wo sie vorliest aus den Erzählungen Reisende auf einem Bein. Und da geht es um eine Szene im Westen.
Jetzt sind Sie seit einer Weile hier, sagte der Sachbearbeiter. Das Wort Weile stand noch in seinem Gesicht wie der Schatten unter seinem Kinn. Haben Sie Heimweh? Irene sah, wie sich seine Augen bewegten, als hätten sie unter den Lidern keinen Platz. Nein. Denken Sie nie zurück. Sehr oft. Und dann? Sie haben Heimweh gesagt. Irene suchte eine Stelle an seinem Rock, an der ihr Blick sich festhalten konnte. Sie sind so empfindlich, sagte der Sachbearbeiter, so empfindlich. Man könnte meinen, dass unser Land alles aufwiegen soll, was ihr Land verbrochen hat. Irenes Blick war an einem Knopf hängen geblieben. Jeder hat seine eigene Rechnung, sagte der Sachbearbeiter. Seinen Lebenslauf, sagte Irene. Nein, seine Rechnung. Ein Lebenslauf kann nicht falsch sein. Ich kenne nur falsche Lebensläufe. Ich glaube in dem Sinn, dass man wahrscheinlich in einem totalitären Staat nur einen falschen Lebenslauf haben kann, weil es keinen richtigen gibt. Auch wenn man versucht, sich nicht vereinnahmen zu lassen, ist dieser Versuch immer nur ein halber Versuch, weil in dem Augenblick, in dem man aufs Ganze geht, ist man aus diesem Land draußen, hat man sich so ins Abseits begeben, dass die Zeit, die man noch da sein wird, eine Wartezeit auf die Ausreise ist. Ich sehe das, was jetzt in mein Leben eingetreten ist, seitdem ich hier in der Bundesrepublik bin, nichts anderes als eine Fortsetzung dessen, was in Rumänien auch schon da war. Eine Fortsetzung auf eine andere Art und Weise, auf eine Art und Weise, wie es eben einer anderen Umgebung entspricht.
Ja, aber das ist eine interessante Bemerkung, dass sie auch eine Fortsetzung sieht. Worin könnte die bestehen?
Ja, sie nimmt natürlich ihr altes Leben mit in die neue Umgebung, in das neue Land, ist dort in einem Warteraum, also wiederum in einer Situation der Desorientierung eigentlich und der Perspektivelosigkeit ein Stück weit, auch wenn das das Land der Freiheit ist. Aber ich meine, das sind alte Lasten, die man eingeschrieben hat im Körper, so wie das eben auch zum Ausdruck kommt.
Ne? Mir hat sie damals erzählt, und es hat mir schon sehr Eindruck gemacht, dass sie in Deutschland angekommen noch Jahre Angst haben musste, dass sie auch vom Geheimdienst, dem deutschen Geheimdienst, vom deutschen Geheimdienst über die Securitate gewarnt wurde. Und dann hat sie mir den ganzen Katalog von Regeln aufgezählt, die ihr der Bundesverfassungsschutz oder wie immer das heißt, gegeben hat. Das geht hin bis nie Zigaretten auf dem Tisch liegen lassen, zu Hause in der Wohnung, in der Bundesrepublik, also in Berlin, weil ja in ihrer Abwesenheit die Zigaretten ausgetauscht werden könnten mit vergifteten Zigaretten zum Beispiel.
Umso erstaunlicher, ich mache jetzt einen Bruch, umso erstaunlicher, dass sie ausgesprochen witzig sein konnte. Wir kommen zu einem ganz anderen Buch, Im Haarknoten wohnt eine Dame, im Jahre 2000 erschienen. Franziska Hirsbrunner, was ist das für ein Buch?
Bevor ich sie denn sage, will ich noch was zum Witzig sagen. Sie ist wirklich ein unglaublich witziger Mensch und sie ist auch ein unglaublich netter Mensch. Also ich habe kaum jemanden kennengelernt. Ich habe sie zum Beispiel auch mal an die Solothurner Literaturtage eingeladen, die mit einem solchen Interesse und einer solchen Liebenswürdigkeit an der Arbeit von anderen Künstlerinnen und Künstlern teilnimmt. Ganz spontan auch ihr völlig unbekannten Menschen, Robert Bobert zum Beispiel, damals an den Solothurner Literaturtagen, der französische Filmemacher und Autor. Sie ging auf ihn zu, das ist ein etwas strenger, rundlicher, kleiner Herr, viel kleiner als sie, und sagte, das war so toll, dieses Podium mit Ihnen, ich muss Ihnen einen Kuss geben. Er war vollkommen verdattert, er hat einen Gruß gekriegt. Das ist Hertha Müller. Also, im Haarknoten wohnt eine Dame, das sind 97 Gedichte, Collagen könnte man sagen. Auf der einen Seite ist es immer ein Text und der Text ist zusammengeschnipselt aus ausgeschnittenen Wörtern und auf der anderen Seite ist es ein Bild, das ebenfalls zusammengeschnitten ist aus irgendwelchen Zeitschriften, Ausrissen und so weiter.
Ich würde da gerne eine Lesung aus diesem Buch Im Haarknoten wohnt eine Dame einspielen.
Im Federhaus wohnt ein Hahn, im Laubhaus die Allee. Ein Hase wohnt im Fellhaus, im Wasserhaus ein See. Im Eckhaus die Patrouille stößt einen vom Balkon dort über den Holunder. Dann war es wieder Selbstmord. Im Papierhaus wohnt die Stellungnahme. Im Haarknoten wohnt eine Dame.
Da hören wir die Abgründigkeit und den Witz. Das ist ja hoch ambivalent. Da merkt man schon, wie viele Register sie hat. Sie hat Erzählungen, sie hat Romane, Herztier, war vorher und hat dann plötzlich etwas Neues gesucht, nicht, was ihrem visuellen Denken entgegenkommt.
Ich wäre ein bisschen vorsichtig mit dem Witz. Vor allem in ihrem Frühwerk war die an einem kleinen Ort. Es ist möglich und ich habe den Eindruck, dass das sich im Laufe der Jahre etwas geändert hat, dass eine gewisse Entspannung natürlich dann auch sich eingestellt hat. Aber ich glaube, sie war schon von einer unglaublichen Ernsthaftigkeit primär mal. Ja?
Nach außen.
Ja, aber Skurrilität ist was anderes vielleicht.
Ja, aber vielleicht ist Witz nicht das richtige Wort, sondern es ist eigentlich eine ganz ästhetische Ebene. Das sind ja lauter erfundene Fantasiebilder und trotzdem haben sie so viel Realität in sich. Das finde ich das Leichte daran.
Sie haben einen konkreten Boden und ich glaube, es ist der Witz der Verzweiflung oder ja, wie nennt man das?
Sarkasmus.
Nein, Sarkasmus ist es auch nicht, aber wenn...
Galgenhumor.
Es ist Galgenhumor, ganz genau. Es ist Galgenhumor und es ist die Art von Galgenhumor, der eine lange Tradition hat in der Literatur der Diktaturen. Also wenn man zum Beispiel an die russische Literatur denkt, Daniel Charms, Mandelstamm, wo es einfach auch darum ging, mit den Texten, die man schrieb, etwas zu suchen, das nicht schon vergiftet war durch die Sprache der Diktatur und es hinterlistig so zu arrangieren, dass es die Diktatoren nicht entziffern konnten.
Ja, man musste alles in der Metapher verstecken. Zum Beispiel hier ist es der Hase, glaube ich, war es da im letzten Gedicht nicht. Aber der Sachverhalt ist ein hochpolitischer letztlich. Es hat nichts zu tun mit Feld, Wald und Wiese. Nicht?
Also diese Collagen sind im Grunde eine Form von SOS.
Ja, genau, von dieser Suche nach Freiheit, von der Sie gerade gesprochen haben, Franziska Hirsbroder, und den Zusammenhang mit der Collage spricht sie selber in dem Gespräch mit Ihnen. Und das hören wir uns jetzt auch noch an.
Wo eine Verbitterung so weit gediehen ist, dass man im unhaltbar Pathetischen darüber reden müsste. Mhm. Und wo man aber Pathos nicht, partout nicht mag. Ich mag Pathos nicht. Wie kann sich diese Sache darstellen, ohne dass sie pathetisch wird, ohne dass sie wehleidig wird, ohne dass sie selbst Mitleid erweckt? Also ich kann da nur von mir reden. Es geht nur, indem man das kippt. Und dadurch entsteht dieser vielleicht auf den ersten Blick schnoddrige, aber auch naive Ton, als wüsste der Text selber nicht, was er zu sagen hat, als erfahre er das erst im Laufe seines eigenen Verlaufs.
Ich habe Hertha Müller da gefragt, wie das eigentlich komme oder wie sie sich das selber erkläre, diesen eben kindlichen, märchenhaften, leicht surrealen, irgendwie ein bisschen abstrusen Ton, den sie da in ihren Reimen zusammengeklebt hat, muss man ja eigentlich sagen. Und mir fällt halt immer auf, wenn ich diese Texte lese, wenn ich überhaupt Hertha Müller Texte lese, dass die eine Art von Brüchigkeit haben, eine Brüchigkeit, die durch einzelne Wörter hindurchgehen kann. Also ich kann mich erinnern, dass wir damals auch darüber geredet haben, dass diese Texte jetzt in im Haarknoten wohnt eine Dame so brüchig sind, dass da das Unheimliche oder auch das Gefährliche aus den einzelnen Wörtern herauskrabbelt wie die Insekten. Und die Hertha Müller hat das auch bestätigt als eine Erfahrung, die sie auch selber macht. Also ich glaube auch, dass sie an ihr Schreiben gar nicht so, sie geht nicht kopflastig daran. Ich glaube, sie lässt auch ganz vieles einfach auf sich einwirken und nimmt halt, was ihr so begegnet. Sie hat es bestätigt und hat mir dann auch geantwortet in der Art, wie sie es in einem anderen Zusammenhang mal geschrieben hat, nämlich es gehe ihr darum, die Sätze, die Wörter so lange zu bearbeiten, bis die verschwiegenen Sätze zwischen den geschriebenen Sätzen überall ihr Schweigen hinhalten. Und da wären wir wieder beim Thema, was ich ganz am Anfang genannt habe, dass sie eben eine ist, die Dinge benennt, die wir heute nicht mehr unbedingt hören wollen.
Eine Vogel. Noch eine kleine Anmerkung. Sie sagt von sich, ich liebe vor allem auch Filme. Ich bin ein visueller Mensch und diese Literatur ist eine Literatur des Bildes, diese Suggestionskraft, diese Suggestivität. Sie ist auch eine Malerin, so.
Und diese Collagetechnik hat sie wirklich jetzt obsessiv besetzt. Also als ich sie besucht habe in ihrer Wohnung, da waren Tische voll. Also wir haben kaum Platz gefunden, das Mikrofon aufzustellen, weil überall so ausgeschnittene Worte aus Illustrierten und Büchern, mit denen sie dann arbeitet. Also wie ein Riesenpuzzle war das ganze Wohnzimmer überstellt.
Vielleicht darf ich jetzt doch noch ganz schnell sagen, woher diese Collagen ihren Anfang haben. Sie durfte ja nicht schreiben in Rumänien. Wenn sie mal was geschrieben hatte, dann hat sie es in ihren Schuhen versteckt und ist zu einer Freundin gegangen, die gar nichts mit Literatur zu tun hatte. Die hat es dann wieder im Garten vergraben. Aber so Zeitschriften, Zeitungen und dann Wörter, die da rausgeschnitten sind und halt irgendwie rumliegen. Also ich meine, da konnte jetzt die Securitate beim besten Willen nichts machen mit einer Schachtel voller einzelner Wörter und Buchstaben. Also da hat das eigentlich seinen Anfang genommen. Und das sind im Grunde dann eben Kassiber oder es ist die Art und Weise, wie auch Erpresser arbeiten. Also das ist wirklich.
Aber interessant ist doch, dass sie im früheren Stadion, vor allem im Frühwerk oder im mittleren Werk noch viel synthetischer gearbeitet hat, noch längere Texte geschrieben hat, Romane nicht, also über ein paar hundert Seiten auch, nicht, also nicht sehr lange, aber trotzdem, also die große Form war da und das hat sich jetzt ein bisschen aufzulösen begonnen. Das wäre meine These.
Das neueste Werk würde dagegen sprechen. Wir kommen
da kommen wir jetzt gerade dazu, zu diesem neuesten Werk. Es heißt Atemschaukel, Hans-Ulrich Probst. Es ist ein Projekt. Was denn für eines?
Ja, es geht zurück auf ein dunkles Kapitel der Geschichte Rumäniens. Im Januar 1945 wurden tausende Männer und Frauen aus der deutschen Bevölkerung Rumäniens quasi als Kollektivstrafe von Stalin, weil ja die Rumänen mit Hitler paktiert hatten, wurden als Zwangsarbeiter in die Ukraine deportiert. Darunter war auch Hertha Müllers Mutter, darunter war der 2006 verstorbene Bücherpreisträger Oskar Pastio und eben viele andere. Nach 5 Jahren kamen sie zurück. Niemand wusste zuvor, kommen sie zurück, kommen sie nicht mehr zurück, wie lange dauert das? Und niemand hat natürlich darüber geredet. Und Hertha Müller hat diese Erfahrung umgetrieben und sie hat mit vielen Überleben gesprochen. Erst die Gespräche mit Pastior, als der sich dann geöffnet hat, hat sie dazu reif gemacht, darüber zu schreiben. Sie wollten das Buch zusammenschreiben, dann ist Oskar Pastior vor 3 Jahren gestorben und dadurch hat sich das Ganze verzögert. Was jetzt vorliegt, ist aber nicht ein Dokumentarbericht, sondern ist ein Roman mit einer fiktiven Hauptfigur, dem 17-jährigen Leo Auberg, der natürlich Parallelen zu Pastior aufweist, weil der gleich alt war, auch homosexuell war. Und dieser kommt in dieses Lager und beschreibt, was ihm widerfährt. Er beschreibt und was ihm auch nach der Rückkehr widerfährt, wie man nicht darüber reden kann. Das sind viele Topoi dieser Lagerliteratur drin. Das Verrückte ist aber, dass eben alle diese Begriffe, also was einem so an Wörtern und Sätzen einfällt, das kommt alles nicht vor. Also Herta Müller hat eine Sprache dafür gefunden, vom Hungerengel, also aus dem Monster, das ist vielleicht das Eindringlichste, was einem bleibt. Ich habe noch nie über Hunger so gelesen, also man spürt schon selber die Magensäfte. Wie das jetzt wiedergegeben wird, Gewalt kommt ganz wenig vor. Es geht immer um Gegenstände, um Alltag und eben die Beschneidung von Freiheit, die Ausweglosigkeit, die Perspektivenlosigkeit, die Leute auch noch 60 Jahre nachher verfolgt.
Darf ich da ergänzen? Vielleicht entsteht jetzt das Bild, dass Herta Müller immer nur eben über diese Themen Diktatur, Gewalt und so weiter schreibt. Aber ich kann mich erinnern, als ich so ihre ersten Bücher las, dass ich von ihren Büchern angetan war, im Sinne von, dass da eine junge Frau darüber schreibt, wie sie es mit ihren Eltern hat und wie es im Dorf zu und her geht, in dem sie lebt und wie das alles so dumpf ist. Und also ich hatte so das Gefühl, ja, die schreibt eigentlich so von einer Welt, die ich auch sehr gut kenne. Mit so Einschiebseln, wo man so spürte, aha, vermutlich geht es da schon um mehr.
Ich konnte das nur unter dem Rubrum Terror, Diktatur, Ceausescu lesen. Gut, ich war etwas älter vielleicht, das ist so, dass das Eigentliche wird eben verkleidet in der Form des Uneigentlichen.
Ich möchte noch einmal zurückkommen zu dem Buch Atemschaukel mit Hans-Ulrich Probst. Sie haben gesagt, sie hat eine eigene Sprache und das hat, glaube ich, auch einen Grund. Sie erklärt auch, warum sie gezwungen war, eine eigene Sprache zu erfinden.
Pathos wäre fatal für so ein Thema. Pathos ist ja das Gegenteil von Intensität. Pathos schwimmt immer oben und ich wollte, dass ja darunter etwas entsteht und dass das, wie gesagt, aus der Knappheit, dass das im Gefühl dann ausgelöst wird. Und zwar, das ist was anderes, wenn das ausgelöst wird beim Leser, als wenn das im Pathos behauptet wird. Das musste ich unbedingt vermeiden.
Wie macht ihr das denn konkret, dass darunter etwas entsteht? Wieso hatten Sie das Gefühl, Hunger noch nie so dargestellt bekommen zu haben?
Ich glaube, es ist die Unverbrauchtheit der Wörter, die sie findet für diese Erfahrung. Das ist manchmal fast verstörend, dass man sagt, ja, was meint sie jetzt? Also es sind auch poetische Worte drin, die ein verstörend betören, weil sie schön sind und plötzlich merkt man halt, da schreibt eine oder einer um sein Leben. Also die Beklemmung resultiert wirklich aus diesem Bemühen um eine Sprache für Erfahrungen, die letztlich unsagbar, unbenennbar bleiben. Aber dieses Ringen, das kommt eben ganz ungestellt, das kommt eben ohne falsches Pathos daher. Alle Gefühlswörter sind ausgemerzt. Also Agota Christoph fällt einem natürlich in gewisser Weise auch ein, aber sie ist vielleicht noch lapidar, lakonischer. Hier ist doch noch ein Überschuss an Poesie jetzt bei.
Und vielleicht also hat es auch damit zu tun, dass Herta Müller im Grunde so etwas wie eine Fremdsprache schreibt, weil das Banatdeutsche im Rumänischen war ja schon mal das Fremde, das Ausgestoßene. Das war ja auch das, wovon das Buch im Grunde auch handelt. Ja.
Man darf nicht vergessen, dass dieses Deutsch geholfen hat, Identität zu stiften. Sie lebte als Angehörige einer Minderheit in einem Land, wo das Deutsche nicht präsent war. Nicht? Und sie hat das selbst am schönsten gesagt, also dass wie sich die Sprache Deutsch hilft, ihre Identität zu bewahren. Mein Minderheitendeutsch, jetzt wirst du angeknüpft, jetzt wird der Faden dir zum Strick, ich werde dich los, jetzt bleibst du mir erhalten. So geht das.
Und vielleicht das Weitere ist die ungeheure Konkretheit, dass es hier ist. Bei den Collagen merkt das ja auch, es sind einzelne Worte, es sind einzelne Gegenstände. Das setzt sich ja im Buch bis zum Schluss fort. Wir haben noch eine Lesung vorbereitet aus dem Schluss, wo der Leo Auberg, dieser Protagonist, dann zurück ist und eben berichtet, Jahrzehnte später, wie ihn die Gegenstände aus dem Lager weiterhin verfolgen und drangsalieren.
Das ist meines Erachtens eben auch nie ein Lar pour Lar. Also die Hertha Müller geht mit Sprache wirklich um wie ein Kind. Es klingt naiv, aber es ist eben auch vollkommen unverstellt und ja, ganz offen.
Aber schon immer von der Keimzelle Wort aus. Und insofern ist sie vielleicht doch eine Lyrikerin. Man könnte sagen, auch diese Prosatexte haben immer einen lyrischen Unterton. Die gehen aus vom Samen, den sie setzen, dann entsteht eine wunderbare Blume daraus. Im Moment, im Augenblick.
Aber getrieben natürlich von einer Dringlichkeit, eben nichts von La Bula, und das ist Literatur.
Ich stelle fest, dass wir ganz schwere, große, welthistorische Themen erwähnt haben als Themen von Hertha Müller und gleichzeitig immer haben Sie über Form gesprochen, über den kindlichen, schnoddrigen Ton haben Sie gesprochen, Franziska Hersbrunner, über die Keimzelle Wort haben Sie gesprochen, Heini Vogler, und über die unverbrauchte Sprache, Hans-Ulrich Probst. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Auskünfte und wir hören jetzt noch eine Lesung aus Atemschaukel von Hertha Müller aus dem Jahre 2009.
Seit 60 Jahren will ich mich in der Nacht an die Gegenstände aus dem Lager erinnern. Sie sind meine Nachtkoffersachen. Seit der Heimkehr aus dem Lager ist die schlaflose Nacht ein Koffer aus schwarzer Haut. Und dieser Koffer ist meine Stirn. Ich weiß nur seit 60 Jahren nicht, ob ich nicht schlafen kann, weil ich mich an die Gegenstände erinnern will, oder ob es umgekehrt ist. Ob ich mich mit ihnen herumschlage, weil ich sowieso nicht schlafen kann. So oder so, die Nacht packt ihren schwarzen Koffer gegen meinen Willen, das muss ich betonen. Ich muss mich erinnern gegen meinen Willen, und auch wenn ich nicht muss, sondern will, würde ich es lieber nicht wollen müssen. Manchmal überfallen mich die Gegenstände aus dem Lager nicht nacheinander, sondern im Rudel. Darum weiß ich, dass es den Gegenständen, die mich heimsuchen, gar nicht oder nicht nur um eine Erinnerung geht, sondern ums Drangsalieren. Kaum denke ich, dass ich Nähzeug im Necessaire mitgenommen hatte, da mischt sich das Handtuch ein, von dem ich nicht weiß, wie es aussah. Dazu kommt eine Nagelbürste, von der ich nicht weiß, ob ich sie hatte. Dazu noch ein Taschenspiegel, den es gab oder nicht. Dazu eine Handuhr, von der ich nicht weiß, wo sie hingekommen ist, falls ich sie mitgenommen hatte. Gegenstände, die vielleicht nichts mit mir zu tun hatten, suchen mich. Sie wollen mich nachts deportieren, ins Lager heimholen wollen sie mich. Weil sie im Rudel kommen, bleiben sie nicht nur im Kopf. Ich habe ein Magendrücken, das in den Gaumen steigt. Die Atemschaukel überschlägt sich, ich muss hecheln. So eine Zahnkamm-Nadel-Scheren-Spiegelbürste ist ein Ungeheuer, so wie der Hunger ein Ungeheuer ist. Und es gäbe die Heimsuchung der Gegenstände nicht, wenn es den Hunger als Gegenstand nicht gegeben hätte. Wenn mich nachts die Gegenstände heimsuchen und mir im Hals die Luft abdrosseln, reiße ich das Fenster auf und halte den Kopf ins Freie. Am Himmel steht ein Mond wie ein Glas kalte Milch. Sie spült mir die Augen. Mein Atem findet wieder in seinen Takt. Ich schluck die kalte Luft, bis ich nicht mehr im Lager bin. Dann schließe ich das Fenster und leg mich wieder hin. Das Bettzeug weiß von nichts und wärmt. Die Luft im Zimmer schaut mich an und riecht nach warmem Mehl.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.